Dein Vater torkelt auf dich zu.
Du bist es, meine Tochter. Du bist es, die mit diesen Rädern gekommen ist.
Bevor er bei dir ist, kehrt er um und taumelt zurück zum Wagen, die Arme ausgebreitet. Mai schaut ihm finster nach. Baba streichelt das Verdeck des Mazdas. Mai holt tief Luft und schüttelt den Kopf. Baba streichelt die Türen, die Stoßstangen und die Motorhaube. Als er fertig ist, fängt er an zu weinen.
Oh,
wirkt er heraus.
Oh, ist das meine Tochter? Nein, das kann nicht sein. Eine Tochter von mir, die sowas erreicht hat. Eine Tochter von mir, kann das sein? Nein, nie, das kann nicht meine Tochter sein. Nein, nein, fass mich nicht an,
stöhnt er, obwohl sich niemand rührt.
Heute habe ich etwas gesehen, was jede Naht und jeden Saum, die zerrissen waren, geflickt hat. Lass mich bleiben und sehen, was diese Murungu getan hat. Zeigt mir, was mir meine Tochter gebracht hat.
Er stöhnt weiter, als du ihn schließlich an den Armen packst und in das Haus führst, das sein Bruder gebaut hat. Ich bin's, Baba. Tambo Tsai, sagst du ihm ins Gesicht. Doch er interessiert sich für etwas anderes.
Wiri,
singt dein Vater leise, verträumt, als du mit ihm losmarschierst.
Ah, Wakomana, oh, Männer und Frauen, Wiri, Wiri.
Mit dem Fuß stößt er gegen die Teller, die Freedom vor seine Schlafzimmertür gestellt hat, und verstreut Satsa, kaltes Fleisch, geronnene Soße und Gemüse.
Wiri, oh Wiri.
Baba seufzt. Wortlos legen ihn du und deine Nichten auf seine Koya-Matratze. Die Nacht zieht sich nach Westen zurück. Die Berge sind graue Umrisse hinter dem Gehöft. An Schlaf ist nicht zu denken. Das Plappern im Nebenzimmer verstummt, als die Mädchen wieder einschlafen. Du zündest eine Kerze an. Schließlich nimmst du das Schulheft, das du zuvor weggelegt hast. Eine Aufgabe am Ende des Hefts hat den Titel Mantra. Der Titel steht in verschnörkelten Großbuchstaben in der Mitte der Zeile. Darunter hat der Lehrer in kleiner, amüsierter Schrift gefordert: Bitte normal schreiben. Du erinnerst dich, dass du das Gedicht geschrieben hast, aber nicht mehr an seinen Inhalt. Neugierig liest du, was deine jugendliche Hand zu Papier gebracht hat. Mantra. Mir ist nicht gegenwärtig. In keiner Weise erinnere ich mich an die Düsternis, von der sie spricht. Diese lebhafte Konzentration ihrer Stimmung, als sie so oft dasaß, den Daumen gegen die Reihen in den Maiskolben gedrückt. Nicht gegenwärtig diese Dichte des Elends, die sie ermisst, das dicker ist als die bleifarbene Wolke, aus der rote Ausbrüche des Sonnenuntergangs über den Bergen tropfen, das tiefer ist als das Lila des Hutesafts, des Mangobaumschattens, der sich über ihr kräuselt. Ein Kernschatten, der, wie sie voller Angst wusste, ganze Frauen auflösen konnte. Ich, die ich als Ganzes weder ihren Irrtum noch ihr Urteil ermesse. Ungeduldig mit den kryptischen Sätzen wirfst du das Heft zurück in den Koffer und widmest dich gedanklich wieder den Optionen zur Erreichung deines Ziels. Du hast noch keinen Entschluss gefasst, als deine Mutter schreit.
Maiwe! Maiwe! Juwi! Juwi! O Herr!
Ruft sie schrill.
Ich werde umgebracht! Ich werde hier getötet! Tochter! Concept! Freedom! Alle! Mein Leben wird fortgerissen!
Du gehst zur Tür. Du wartest mit gesenktem Kopf. Du kehrst zurück zum Bett und gehst nicht hinaus.
Juwi! Juwi!
jammert deine Mutter.
Oh, meine Töchter und Enkeltöchter, Will, wer rettet mich vor diesem Mann?
Du hörst weiter zu, bis die Schreie nach einer Weile verstummen. Als es wieder still ist, legst du dich aufs Bett und drehst dich zur Wand, als würdest du schlafen. 20. Kapitel. Früh am Morgen holst du ein kleines Paket aus deiner Reisetasche und legst es zwischen die Vorräte auf den Tisch. Darin befinden sich eine Bluse und ein Rock für deine Mutter und ein kurzärmeliges Hemd für deinen Vater, die du deinen Eltern als eine Art Mundöffner bei der offiziellen Vorstellung von Village Eco Transit überreichen wolltest, da du dir eine formelle Besprechung vorgestellt hattest. Du lässt das Paket gewissermaßen als Versicherungspolice liegen, ein zwiespältiger Zwischenschritt, um dir deine Mutter gewogen zu halten. Es ist eindeutig an der Zeit, in dem Green Jacaranda Mazda abzufahren, aber du hast vor, für weitere Verhandlungen zurückzukehren. Du legst das Paket an eine Stelle, wo es leicht zu finden ist, und gehst zur Tür. Ndiwe Ere, Maggie. Bist du das, Maggie? Concept und Freedom singen, während sie den Hof mit Reisigbesen fegen. Wakatora Mukunda, wer hat meine Tochter mitgenommen? Ihre fröhlichen Stimmen erfüllen den Hof mit Gesang. Deine Mutter wäscht sich das Gesicht. Eine Emaille-Schüssel mit Wasser steht auf der Verandamauer. Daneben liegt ein Stück Sunlight-Seife. Sie tupft sich das Gesicht vorsichtig mit einem fadenscheinigen grauen Handtuch ab. Du hast zwar daran gedacht, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs mitzubringen, aber keine parfümierte Seife wie Lux, Geisha oder Palmolive, die der Körperpflege deiner Mutter eine Spur Duft verliehen hätte.
»Guten Morgen, Tambuzai«, sagt deine Mutter.
Sie schaut dich nicht an.
»Ich habe gedacht, ich lasse ihn in Ruhe und wasche mich nicht dort, wo er ist.«
Du achtest darauf, neutral und ruhig zu bleiben. »Guten Morgen, Mai«, erwiderst du. »Wie hast du geschlafen?«
»Wie du siehst und vielleicht gehört hast«, sagt sie. »Und du? Wie hast du geschlafen?«
Du versicherst ihr, dass du wohl geruht hast.
»Das ist gut«, sagt deine Mutter.
Sie trocknet sich Wangen und Hals. Dann wickelt sie sich das Tuch sorgfältig um den Kopf und zieht es über die Schwellungen auf ihrer Stirn. Sie zieht es noch weiter herunter, um einen roten Stern zu verbergen, der im Weiß ihres Auges leuchtet. Dann schiebt sie das Dog wieder nach oben, weil sie nicht sieht.
»Was diese Frau, deine Chefin, gegeben hat, werden wir auf jeden Fall verbrauchen. Für eine Weile können wir überleben«, sagt deine Mutter. »Was ich mich frage ist, warum will sie, dass wir so überleben? Darüber habe ich die ganze Zeit nachgedacht. Auch als ich die Hände vors Gesicht gehalten habe, als das Bier verdunstet war und er besser gezielt hat. Sogar da habe ich gedacht, dieses Stevenson will was und vielleicht kann ich es machen. Deswegen habe ich beschlossen, was immer passiert, ich werde mir anhören, was immer du über deine Arbeit zu sagen hast mit dieser
Tracy, sagst du. Tracy Stevenson.
Ah, Maggie, Uchandi Uraisa, Maggie. Ah, du wirst mein Tod sein, Maggie, singen deine Nichten. Genau die,
Mai nickt.
Ich werde mir die Botschaft anhören, die du mir von ihr überbringst.
Die Mädchen haben den Hof sauber gefegt. Sie schaufeln den Müll auf ein Stück Dachblech aus Aluminium auf der anderen Seite des Hofs. Ihre Stimmen klingen leiser. Mai ruft, so laut sie mit den blauen Flecken und Prellungen im Gesicht rufen kann, ihren Enkelinnen zu, die Schüssel mit dem schmutzigen Wasser zu holen. Sie geht durch die Tür des alten Hauses und bedeutet dir mit erhobener Hand, ihr zu folgen. Sie stellt zwei verstaubte Stühle einander gegenüber zwischen die Vorräte, setzt sich auf einen und gestikuliert, damit du dich auf den anderen setzt. Sie hört zu, als du ihr den Plan erklärst, unterbricht dich gelegentlich, damit du etwas klarstellst.
»Und das ist für das ganze Dorf gedacht?«
hakt Mai nach, als du geendet hast. Nicht nur für hier, aus deinen Gründen, die die ganze Gegend verärgern werden. Ja, es soll für alle sein. Es wird richtig gemacht, versicherst du ihr. Aber hier wird es gebaut, fügst du rasch hinzu, als sie dich zweifelnd anschaut.
Auf diese Weise ist es einfacher,
stimmt dir deine Mutter zu.
So können wir unserem Mambo sagen, dass es unser Projekt ist. Wenn es für das ganze Dorf ist, ist es das Projekt des Mambos und das wäre nicht sehr gut. Andererseits,
fährt sie nach Abwägung der Situation fort,
wenn es nur unser Projekt ist, ist es auch nicht gut. Damit werden wir nie Erfolg haben. Die Leute werden uns aus Neid umbringen.
Es bedeutet ein neues Leben für euch alle, erklärst du. Das ganze Dorf wird Anteil haben. Jeder wird etwas abbekommen.
Das ganze Dorf. Jeder.
Die Miene deiner Mutter umwölkt sich.
Ich dachte, du hast gesagt, dass die Frauen die Arbeit machen. Alles, was getan werden muss. Wie sollen wir das schaffen, wenn sich die Männer einmischen?
Du versicherst Mai, dass du eng mit jeder Frau des Dorfes zusammenarbeiten wirst, da du verantwortlich bist.
Und wir werden bezahlt? Jede für das, was sie tut? Wir alle richtig bezahlt?
Fragt deine Mutter misstrauisch.
Diese Weißen, sie sagen was und sie tun es auch. Aber so wie sie es tun, weiß man nicht mehr, was sie gesagt haben, was sie tun wollen.
Ich sage dir, Mai, ich kenne sie jetzt, sagst du. Nach so großer Anspannung kannst du dem Drang, ein bisschen anzugeben, nicht widerstehen. Hast du vergessen, dass ich Jahre auf dem Young Ladies College of the Sacred Heart war? Ich kenne unsere Weißen und ich arbeite schon so lange mit ihr. Ich kann also behaupten, dass ich meine Chefin jetzt besser kenne und ich weiß, wovon sie spricht.
Mich solltest du besser kennen, sagt deine Mutter.
Sie reckt das Kinn vor und versucht, den Kopf zu schütteln, zuckt aber nur zusammen.
Da ich 7 Jahre in der Schule war, hat der Frauenclub mich zur Schatzmeisterin der Gruppe unseres Dorfs gewählt. Ja, ich bin sehr gut in Zahlen. Ich kann das für dich tun. Ich kann mit dem Frauenclub reden und die Vorsitzende wird mit unserem Mambo sprechen. Ich hoffe, du bist vorbereitet, um zu Ende zu bringen, was du angefangen hast, schließt sie. Er wird wollen, dass wir ihm mit etwas den Mund öffnen. Aber es ist nicht gut, den Mund zu öffnen und das Herz auszulassen. Da wird es noch etwas anderes brauchen.
Du bist vorbereitet. Du öffnest deine Tasche.
Und so werden sie uns bezahlen?
Fragt deine Mutter nach und überprüft die Geldscheine.
Geld, das ich in mein Kopftuch wickeln kann.
Geld, das jeder, der mit uns arbeitet, einwickeln kann, in was er oder sie will. Deine Mutter lächelt.
Wir werden zuerst essen, beschließt sie. Dann gehen wir zur Vorsitzenden des Frauenclubs.
Schatzmeisterin, Makoro Koto, ich gratuliere, Schatzmeisterin, sagst du stolz.
Also, sagt Mai und steht auf. Tu so, als hätten wir nichts besprochen, hörst du, Tampuzai? Wasch dich. Mach deinem Vater Tee, Haferbrei, was immer er will. Aber wenn du mit ihm sprichst, sag kein Wort davon. Erzähl ihm nicht, worüber wir gesprochen haben. Und schon gar nicht, dass wir miteinander verhandelt und uns geeinigt haben.
Ich habe verstanden, Mai, sagst du. Dein Herz schlägt schneller, als du die Distanz zu deiner nächsten Beförderung rasch kleiner werden siehst.
Ich gehe mich anziehen, sagt deine Mutter. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du ihm zu verstehen gibst, dass er der Erste ist, der davon erfährt, und der Erste, der dem Mambo die Botschaft überbringt,
sagt sie von der Tür aus. Mai, rufst du.
Was ist, Kind?
Erst jetzt ist es dir eingefallen. Du kramst in deiner Tasche und hältst ihr ein Päckchen Paracetamol hin. Deine Mutter nimmt die Tabletten und ruft nach ihren Enkelinnen, die ihr Wasser bringen sollen. Und das, Du nimmst das Paket mit der Bluse und dem Rock und reichst es ihr.
Behalte es und gib es der Vorsitzenden, sagt Mai. Sie wird auch wollen, dass man ihr den Mund öffnet.
Die Vorsitzende erweist sich als die Nachbarin der Familie, die auf der anderen Seite des Kanals lebt, Mrs. Samungu. Deine Mutter bestätigt, dass sie demokratisch von allen Mitgliedern gewählt wurde. Nachdem du gegessen und Baba das Frühstück gebracht und angedeutet hast, dass du aufbrechen musst, teilt Mai ihm mit, dass sie bis zu den Geschäften mit dir fahren wird. Im Wagen gibt dir Mai weitere Anweisungen. Du hörst zu und bist mit allem einverstanden. Was heißt, dass du, sollte Tracy Einwände haben, später ändern wirst, was sie geändert haben will.
Tshikewo, wir sind mit jemand da, den wir nicht mehr gekannt haben,
ruft deine Mutter, als sie im Gehöft der Samungus aus dem Wagen steigt.
Herein, herein, Maisi Gauke, ruft Mai Samungu aus ihrer dunklen Küche. Hast du gut geschlafen?
Ja, das musst du. Und die, die bei dir wohnen. Weil ja, die Kinder haben uns schon erzählt, dass jemand gekommen ist, dessen Anwesenheit dich erfreut.
Aiwa, wir sind aufgewacht und alles war gut bei uns, versichert deine Mutter der Vorsitzenden und duckt sich durch die Tür.
Ihr setzt euch auf die Bastmatte zur Linken. Mai Samungu bietet an, dass euch eine Enkelin Tee kocht, doch ihr lehnt ab, mit der Begründung, dass ihr gerade Tee getrunken habt. Die Vorsitzende hat jedoch noch nicht gefrühstückt und bald steht eine dampfende Teekanne mit starkem milchigem Tee mit viel Zucker und ein Teller mit Süßkartoffeln vor euch. Mai Samungu nimmt eine Kartoffel von ihrer Portion und fährt mit dem Daumen darüber, um die Schale abzuziehen.
Es gibt nichts Besseres als Tee mit Milch und Zucker und einen Teller mit Süßkartoffeln.
Sie strahlt.
Und das sind die allerbesten. Wir düngen sie nicht wie die Leute in der Stadt. Deshalb sind sie so gut. Iss, Tambuzai, drängt sie. Sie werden dir schmecken.
Sie sind köstlich, die leckersten, sagt Mai. Wie Zucker und Butter.
Und wenn du gehst, meine Tochter, begeistert sich Mai Samungu, werde ich dir eine Tüte mit meinen Orangen mitgeben. Du hast den Garten gesehen, oder, als du gekommen bist? Der grüne Garten mit Zitronen und Orangen und Bananen, wo die Blätter so breit sind wie eine Matte, wie die, auf der du sitzt.
Du bist verwirrt. Du kannst dich nicht erinnern, einen Obstgarten gesehen zu haben.
Die Vorsitzende ist gut, sagt deine Mutter, nickt und isst mit Appetit eine Süßkartoffel. Wir sind gesegnet mit ihr, weil sie gut ist in allem. Wir sind gekommen, weil sie unsere Vorsitzende ist, Tambuzai. Aber ihre Orangen solltest du wirklich sehen, so groß wie Babyköpfe. Nicht einmal auf diesen kommerziellen Farmen, die alles haben, wachsen solche Orangen wie die unserer Vorsitzenden.
Achte nicht auf sie, Mai Samungu, sagt sie und wendet sich dabei der Frau zu. Es hat keinen Sinn, sie zu fragen, ob sie was gesehen hat, weil wann sehen die Leute aus der Stadt schon was?
Die Vorsitzende schiebt die Reste ihres Frühstücks beiseite und erkundigt sich nach Neuigkeiten aus der Hauptstadt.
»Ah, Neuigkeiten aus Harare, deswegen sind wir hier«, prahlt Mai. »Sie sieht aus wie damals, als sie hier herumgelaufen ist, aber mein Kind ist jemand geworden.«
»Du, Maisi Gauke«, unterbricht sie die Vorsitzende gereizt. »Wie? Wenn Leute aus Harare kommen, hören dann andere auf, jemand zu sein?«
Deine Mutter wartet auf den rechten Augenblick und versucht, die Sache wegzulachen. Dennoch sorgt die Vorsitzende dafür, dass Mai das Argument versteht, das sie gerade vorgebracht hat, indem sie laut versichert, dass sie, Mrs. Samungu, jemand ist und es schon immer war. Dass sie verstand, ihre Fähigkeiten zu nutzen und Schritt für Schritt neue Ideen, neue Wege, neue Samenmischungen und neue Nutzpflanzen für den bleichen Boden des Dorfes eingeführt hat, bis er die Zurückhaltung aufgab und ihr Garten gedieh. Und aufgrund dieser ihrer Tüchtigkeit, von der jeder hoffte zu profitieren wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Du sitzt still da, nickst regelmäßig, während Maisa Mungu viele ihrer guten Eigenschaften und ihrer Aktivitäten auflistet. Als die Vorsitzende des Frauenclubs kurz innehält, um zu überlegen, welche ihrer herausragenden Eigenschaften sie noch anführen könnte, schaltet sich deine Mutter ein.
Dieser jemand hier, meine Vorsitzende, sagt Mai und legt dir für einen Augenblick die Hand aufs Bein. Dieser jemand, den niemand sieht, ist nicht ihretwegen, sondern im Auftrag einer anderen Person da.
Selbstverständlich erkundigt sich Mai Samungo, wer dieser andere jemand ist und warum diese Person jemand anderen ins Dorf geschickt hat. Deine Mutter erklärt, dass du im Auftrag von Chefinnen und anderen hochgestellten Persönlichkeiten sprichst und es deswegen am besten wäre, zuerst zuzuhören und dann zu entscheiden, was davon zu halten bzw. was zu tun ist. Dieser jemand war da wegen der Chefin von jemand. Und die Chefin von jemand erwartete jemand demnächst zurück, sodass dieser jemand ein ziemliches Risiko einging, sollte er von der Vereinbarung abweichen, die in Harare getroffen wurde, nämlich zu kommen und den Älteren von jemand Respekt zu erweisen, dazu gedrängt vom klugen Rat der Mutter von jemand. Maisa Mungo versteht sofort. Ohne viel Worte kommen sie und deine Mutter überein, dass sie über die Angelegenheit sprechen werden, nachdem du aufgebrochen bist. Die kleinen Samungos bleiben stehen und starren, nachdem sie die versprochene Tüte mit Orangen auf die Ladefläche des SUVs gehievt haben. Du wirfst ihnen Süßigkeiten zu, als du vom Gehöft der Vorsitzenden fährst, die Hand auf der Hupe.
Bawaye!
Rufen Dorfkinder am Straßenrand. An der Wasserpumpe strecken Hunde die Zunge unter den tropfenden Hahn und lecken an der Ziegelmauer. Du verfolgst das Rinnsal ohne großes Interesse. Es läuft an einer Gruppe kleiner Zebraholzbäume vorbei in Maisa Mungus Garten. Die Pflanzen sind gesund und tragen Früchte. Du wunderst dich, wie du den Garten bei deiner Ankunft übersehen konntest und hast deswegen Schuldgefühle, die sich nicht beschwichtigen lassen. Statt die letzten Süßigkeiten den Kindern, die dem Wagen nachlaufen, aus dem Fenster zuzuwerfen, isst du sie selbst auf der Fahrt zurück in die Stadt. Kurz vor Mittag fährst du in die Jason Moyo Avenue und schreibst im Geist deinen Bericht. Die Königin von Afrika lächelt dir zur Begrüßung zu. Du lächelst ebenfalls, ohne sie wahrzunehmen, und winkst gedankenversunken Sister Maigamu zu. Als du in der schmutzigen Eingangshalle auf den Aufzug wartest, beglückwünschst du dich zu vielen erfolgversprechenden Indikatoren. Deine Mutter, eine Schlüsselfigur in der Gemeinde, ist überredet, das Projekt durchzuführen. Deine Mutter ist die Schatzmeisterin des Frauenclubs, was zum Zeitpunkt der Konzeptentwicklung nicht bekannt war, sodass es sich hierbei um einen zusätzlichen positiven Faktor handelt, mit dem nicht zu rechnen war. Das Geld für den Mambo wurde in verlässlichen Händen hinterlegt. Die Vorsitzende des Frauenclubs, eine weitere mächtige Frau in der Gemeinde, zeigte sich geehrt von deinem Besuch. Du betrittst den Aufzug und überlegst dir deine einleitenden Worte. Die Türen schließen sich nicht. Du rüttelst vergeblich ein paar Mal. Du hastest die Treppe hinauf.
Sie wartet auf dich, teilt dir Patsy mit, als du das Foyer betrittst. Komm her!
Die Ghetto-Getaway-Projektmanagerin winkt dich zu ihrem Schreibtisch.
Sie hat mich gebeten, hier zu sitzen, damit ich es dir sofort ausrichte.
20 Minuten, damit ich was aufschreiben kann, flehst du und erinnerst dich daran, dass sie die Rezeptionistin war. Patsy wedelt mit schwarzen Fingernägeln, dekoriert mit goldenen Blüten. Sie zieht ein Taschentuch aus einer Schachtel auf ihrem Schreibtisch.
Der Aufzug, sagst du. Nie funktioniert er.
Du streckst ihr die Hand hin. Patsy kommt zu dir und tupft dir den Haaransatz ab.
So geht es,
sagt sie, als sie fertig ist.
Sie hat sofort gesagt.
Du gehst den schmalen Flur entlang. Auf halbem Weg zum Büro deiner Chefin bleibst du stehen und kontrollierst deine Achseln. Solange sich die Schweißflecken nicht ausbreiten, ist es kein Problem. Du stehst vor dem Büro deiner Chefin, klopfst, wirst hineingebeten. Deine Aufmerksamkeit ist auf Tracys Schreibtisch gerichtet, kaum spähst du hinein. Ihr Drehstuhl ist leer. Ängstlich trittst du ein. Deine Chefin steht am Fenster, das auf die Zulieferstraße hinausgeht, errichtet für die Abfallkarren in den frühen Tagen der Stadt. Sie hält eine zerknitterte Ausgabe des Clarion in der Hand. Sie wirbelt herum, als du dich näherst und will die Zeitung in den Papierkorb werfen, als ihr klar wird, dass du sie bereits gesehen hast. Sie hält das Blatt kurz über dem Korb, bevor sie es sich anders überlegt.